So, jetzt probieren wir erstmal das Mikrofon. Willi, hörst du mich? Gut. War das ein Nicken mit Ja? Gut, ich habe dich angesprochen, weil du in etwa meine Altersklasse bist, vielleicht auch vom Hören. Gut, meine Damen und Herren, es ist Tradition, der Kurzvortrag. Es ist natürlich eine lange Tradition, die geht zurück auf unseren ersten Sprecher hier im historischen Verein in der neueren Neuzeit, auf Peter Rottenburger. Der meinte immer, es muss eben am Schluss dann noch was Kleines, ein Gutzele sozusagen dazukommen. Und er hat das Gutzele dann Kurzvortrag genannt. Und wie es so ist, das Gutzele wurde dann immer größer und länger. Und wenn Sie jetzt also auf einen Kurzvortrag sich eingestellt haben, dann müssten Sie vielleicht doch ein bisschen Geduld haben, weil dieses Gutzele, wie gesagt, zwar vielleicht süß schmeckt, vielleicht manchmal auch ein bisschen sauer, aber immer größer und immer länger eigentlich ist. Das erste Bild haben Sie, denke ich, sich jetzt schon angeguckt. Eines der ältesten Fotos von unserem Schildauer Rathaus, so wie wir es vielleicht bisher noch nie gesehen haben. Ein relativ einfacher Bau, aber wenn wir es genauer angucken, ist er durchaus gegliedert. Das Erdgeschoss brauche ich jetzt weiter nicht zu zeigen. Diese zwei Arkaden, also Rundbögen aus Sandsteinquadern. Dann haben wir im ersten Stock zwei Fenstergruppen. Da habe ich jetzt ein bisschen Probleme mit dem. Aber Sie sehen die beiden Fenstergruppen, die jeweils aus vier Teilfenstern bestehen, sind sogenannte gekuppelte Fenster, also dass zwischen den Fenstern Fensterpfosten sind und die sind ihrerseits wiederum, man sieht es, ein bisschen abgeschrägt, abgefasst und dann noch geschmückt mit einem Wort, was nachher noch vorkommt, mit Voluten. Und genau das, was ich jetzt eben gesagt habe, Arkaden, dann gekuppelte Fenster und eben diese Voluten machen eine ganz bestimmte Architekturrichtung oder Kunstrichtung im Bauwesen aus, nämlich die Renaissance. Wir haben vor uns also einen Renaissance-Bau. Dazu gehört auch, dass der Giebel relativ einfach ist. Sie sehen ihn hier mit Uhr, dann oben, dann der Dachreiter mit zwei Glocken, die eine für die Uhr, wann die kam, weiß ich nicht genau. Und das andere Glöckle ist das sogenannte Sturmglöckle, das also bei Brand- und Hochwassergefahr immer geläutet hat. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, Hochwasser 1953, mein Vater musste zur Wasserwehr damals, weil Sturmglöckle geläutet hat. Das war also bis nach dem Krieg, war das also in Betrieb. Rathaus um 1890, zweites Bild, nächstes älteres Foto oder genauso alt, also die offene Halle, Foto von 1906 oder 7. Wir sehen diesen dicken Balken da oben, ja, das da, und hier haben wir sie, die Jahreszahl, auf die es ankommt, auf diesem Durchzugsbalken 1593, können wir, denke ich, unbeschwert hier lesen. Es ist das Baujahr vom Rathaus, das hier eingraviert wurde, und zwar 3 Jahre nach dem verheerenden Stadtbrand von 1590 wurde also dieses öffentliche Gebäude damals erstellt, wobei diese Jahreszahl, auch da bin ich ein Zeitzeuge, in den 50er, 60er Jahren noch durchaus, wenn man ins Rathaus gegangen ist, zu sehen war. Und dann kam irgendwann ein Innenausbau, 70er Jahre, 80er Jahre, niemand weiß es so genau, da ist diese Jahreszahl entweder verschwunden, hoffen wir es, unter einer anderen Decke oder halt irgendwie abhanden gekommen. Und das Jahr 1593 führt uns dann zum nächsten Bild, nämlich zu dem Baumeister oder Architekt, dem wir es vermutlich verdanken oder zuschreiben müssen oder können, der das Städtle nach 1593 90 ebenso aufgebaut hat, wie er dieses Rathaus wohl konzipiert hat, ist der berühmte Heinrich Schickhardt, Lebensdaten 1558 bis 1635, also grob um 1600, ein Renaissance-Baumeister, denke ich, mit großem Bekanntheitsgrad, vor allem natürlich großer kunstgeschichtlicher Bedeutung. Man nennt ihn auch, wir haben ja damals zu Württemberg gehört, den schwäbischen Leonardo. Er war so eine Art Leonardo da Vinci, weil er eben auch technische Objekte, Konstruktionen auch gemacht hat, hat sich für Bergwerkstollen interessiert, hat Brunnen konzipiert, hat Brücken gebaut und kein Vortrag ohne Ortsteil Lehngricht. Der Ortsvorsteher wird sich freuen. Er war natürlich auch auf der Schmelze. Der Heinrich Schickhardt hat dort den Hochofen begutachtet und hat oben auch auf dem Hohberg sich im Bergwerk, damals im württembergischen Teil, vom Hohberg umgeguckt. Wie ich immer so schön sage, steht alles im Lehngrichtbuch. Da kann man das nachlesen. Er also war hier tätig beim Bau des Rathauses. Und dann, verwundert natürlich nicht, nächstes Bild, wenn wir in Großaufnahme hoffentlich das sehen, was uns in unserer Arbeitsgruppe, die wir uns beschäftigt haben, da am meisten Kopfzerbrechen gemacht hat, die Voluten. Ja, die Voluten, das war die Sensation der Arbeitsgruppe. Ich dachte, das kennen alle, das wissen alle. Die waren alle perplex, dass wir sowas in Schildach überhaupt haben. Voluten, also gut, ein lateinisches Wort, volutum, gerollt. Diese Schneckle, würde ich sagen, auf gut Schwäbisch, diese schneckenförmige Verzierung eben an Renaissance-Bauten, eigentlich eines der Grundelemente der Renaissance. Und wenn wir also diese Schneckle vor dem Fenster vom Herrn Bürgermeister sind die natürlich, ja, wie es sein muss, keiner sieht, ich weiß nicht, ob er es auch schon mal gesehen hat, wenn wir aber unten stehen und hochgucken, notfalls mit dem Fernglas, dann sehen wir hier diese Voluten und das wäre dann nochmal der weitere Beweis, um was wir oder mit was wir es hier zu tun haben, nämlich mit einem schönen, typischen Bauwerk der Renaissance, wie überhaupt. Nächstes Bild, wenn man ein bisschen mit offenen Augen in diesem unseren Schildacher Städtle rumläuft, sieht man sie durchaus, diese Schneckle, diese Voluten. Das hat also Bierfritze Uli in der Gerbergasse 2 beim Abbruch gefunden, liegt hinten am ehemaligen Kanal von der Gerbergasse 2. Also ein wunderbares Schneckle, wunderbare Volute hier zu sehen. Und ich habe sie dann auch an mehreren Häusern in Schildach gesehen. Es sind Renaissance-Spuren, 1590 folgende, die Schildach eigentlich ja im Wiederaufbau nach diesem Stadtbrand zu einer Renaissance-Stadt gemacht haben. Es gibt auch Literatur, wo es um Renaissance-Städte in Württemberg geht. Und da ist Schildach mit dabei. Und die Beweise, denke ich, haben wir jetzt bisher schon mal gesehen. Wir müssten diesen Spuren vielleicht auch nochmal in anderem Zusammenhang nachgehen. Nächstes Bild, kommen wir hier nochmal zum Rathaus, das damals also, als es um 1890 fotografiert wurde, noch eine weitere, bisschen größer mache, Besonderheit hatte. Es kam eben hier, man kann nicht sagen aus dem Mittelalter, aber aus der frühen Neuzeit überkommen, der Pranger. Der Pranger steht noch da im Urzustand von 1593 und irgendein Frechdachs von Bub hat sich da draufgestellt, wie der Fotograf da am Werk war. Ich kann auch Belege beifügen, dass dieser Pranger tatsächlich auch gebraucht wurde. 1774, das haben Sie schon mal gehört, ist hier der sogenannte weiße Bettelbub. Der schwarze Katzensepp, zwei Jauner, sind die hier hingerichtet worden. Der dritte im Bunde von diesen beiden Jaunern war der kleine Sepple, wie er genannt wurde, ein 18-jähriger Bursche namens Josef Wollenmeier. Gut, den haben sie nicht hingerichtet, der musste aber vom Scharfrichter, also mit Ruten geschlagen, hier auf diesem Pranger einige Stunden stehen, bevor man ihn dann die Steigen aufgeschickt hat nach Eichhalten. Da ist er dann sozusagen ausgewiesen worden von einem Land, von einem Territorium ins andere. Also diesen Pranger, den gab's also tatsächlich. Und dieser Pranger hat seine Funktionen erfüllt. Heute haben wir dort eine Nachbildung seit der Restaurierung vom Rathaus von 1907. Ist er nachgebildet, ist also noch zu sehen. Wir sind beim nächsten Bild und sehen dann das Ganze nochmal, tolle Aufnahme, um 1885. Man kann es in etwa datieren, weil auf dem Schlossberg oben ist der Pavillon da schon. Und da habe ich Unterlagen gefunden bei der Kleindenkmalaufnahme, dass der schon 1879 oben gestanden ist. So kann man also dieses Foto um 1880, 85 vielleicht datieren. Und interessant natürlich, wie die Leute damals, der Fotograf hat sich da aufgebaut mit dem Stativ. Ganz klar war die Sensation. Jeder wollte draufkommen, die haben sich alle hier versammelt und haben nach dem Fotografen bzw. dem Fotoapparat geguckt. Uns kommt es auf das Rathaus an, auf das Rathaus, wie es da breit und behäbig da oben steht, wirkt durch seine Lage, seine besondere Lage natürlich über dem Marktplatz, aber ich weiß nicht, was der Peter Rottenburger dazu sagen tät, als altgedienter Schultes, viel gleich gesehen hat's nimmer. Nach 300 Jahren, das hat sicher mal den Maler oder den Gipser gebraucht in diesem Zustand von etwa 1885. Bevor dann der Amtsvorgänger von Peter Rottenburger, der Heinrich Ziegler, kommt und da was gemacht hat, schließen wir diese Phase einfach ab. Die Phase, die wir eben mit unserem schwäbischen Leonardo, mit dem Schickhardt begonnen haben, 1593 etwa um 1900, 1905, 1906. Dieser schlichte, aber durchaus ansehnliche und mit bestimmten architektonischen Besonderheiten ausgestatteten Schildacher Rathausbau. Wenn vorher 1590 das Städtle total kaputt, verbrannt, zerstört war, war das immerhin eine Aufbauleistung, denke ich, die sich damals hat sehen lassen. Zumal man da eben in Richtung Architektur, also Renaissance-Architektur, sich durchaus Mühe gegeben hat. Gut, da kommt der Heinrich Ziegler und hat gesagt, das Altlump, das passt mir nicht mehr. Und er hat einen umfangreichen Umbau im Innern, so wie es im Innern heute aussieht, wurde das damals umgebaut und eben auch von der Fassade, also vom Äußeren bewerkstelligt. Und das Ganze ging in den Jahren 1906 und 1907 über die Bühne. Und den Entwurf fürs Äußere, nächstes Bild, hat dann ein gebürtiger Schildacher, der Kunstprofessor Karl Eid, gemacht. Und der Karl Eid hat also in einem Aquarell sich erstmal vorgestellt beim damaligen Stadtrat, wie er sich das mit dem Schildacher Rathaus nun von außen, von der Fassade her, ist ja unser Thema, die Fassade eben vorgestellt hat. Also sind ein paar Besonderheiten drin. Wichtig oder das Wichtigste ist eben dieser Staffelgiebel, den er dem Rathaus verpasst hat, dem Staffelgiebel, der sich da am überm Dach, übers Dach hinaus reichend eben an der Fassade nach oben hochzieht. Der Staffelgiebel, der eigentlich keine andere Funktion hat, als die Sache größer, repräsentativer, großartiger zu machen. Und das war dann natürlich auch, ja, der sogenannte deutsche Stil, hat man gesagt, was den damaligen Gemeinderat beeindruckt hat. So gepasst hat's ja eigentlich nicht zum Renaissance-Rathaus. Staffelgiebel, ja, ist in der Romanik, ist in der Gotik. Auch zur Landschaft hat es nicht gepasst. Staffelgiebel, sie findet man oben auf der Bar, man findet es am Oberrhein, Schaffhausen, Schweiz. Im Markgräflerland gibt es also die Staffelgiebel. Bei uns im Württembergischen gibt es das also nicht. Man hat sich also aber trotz Bedenken der damaligen Denkmalpflege nun dafür entschieden, naja, es macht halt mehr her, das Rathaus ist jetzt sozusagen nochmal aufgewertet, repräsentativ steht es da. Wir dürfen nicht vergessen, Schildach, Anfang vom 20. Jahrhundert, Industriestädtchen, Flößerei war gerade mindestens 10 Jahre vorbei, man hat sich umgestellt, die Fabriken haben hier durchaus floriert und jetzt kommen die Ansprüche von der Gemeinde, von der Stadtverwaltung her und möchten sozusagen sich auch repräsentativ hier aufstellen. Wie gesagt, Denkmalpflege, für die war es also ein Stilbruch. Der berühmte Max Wingenroth hat er geheißen. Der hat, ich darf ihn zitieren, geschrieben, leider ist der gerade in seiner Einfachheit so überaus wirkungsvolle Bau, wir haben ihn gesehen, in seiner Einfachheit dieser überaus wirkungsvolle Bau verändert worden, insbesondere durch die Hinzufügung eines Staffelgiebels, und hat das Bauwerk verunstaltet. Einer hat geschrieben, protzig, ein anderer Vandalismus. Aber wie gesagt, es hat dem Bedürfnis der Zeit entsprochen. Aber wenn man genau guckt, nächstes Bild, da haben wir durchaus vielleicht den Eindruck, dass es nicht ganz so passend war. Nicht ganz so passend. Vor allem, weil der Staffelgiebel war noch ein bisschen anders, war farblich gefasst, rot und irgendwie ging das Ganze eher in die Breite als in die Höhe. Irgendwo, denke ich, war es, ja, konnte sich daran gewöhnen, aber nicht unbedingt das, was man sich ursprünglich vorgestellt hat. Aber damit haben wir sozusagen eine zweite Phase in unserer Rathausentwicklung erreicht. Renovierung von 1906/07 bis eben hier jetzt in die 20er und 30er Jahre sah es so aus. Rathaus steht da, oben die Uhr, die Dachreiter mit den Glöcklisten da, und wenn du nochmal runtergehst, da haben wir Stadtwappen, Inschrift Rathaus, unter der Inschrift Rathaus muss es heißen Stadtgemeinde Schildach, und was jetzt über Stadtwappen ist, das hat, glaube ich, Schildach geheißen. Also Schildach, Stadtwappen, dann darunter Stadtgemeinde Schildach, und so geht es dann auch in die 30er Jahre hinein. Nächstes Bild, wo der Marktplatz auf einmal eine ganz andere Funktion bekommen hat. War nicht mehr nur Markt oder auch Treffpunkt, es war Aufmarschplatz, es war Kundgebungsort für NSDAP-Kundgebungen. Am Rednerpult der damalige Ortsgruppenleiter August Vornfett, und wir sehen sie um ihn herum, die ganzen Bünde und Gruppen mit NS oder NSDAP-Vorzeichen. Und wenn wir das Rathaus da noch angucken, spielt natürlich auch eine Rolle bei diesen Versammlungen oder Kundgebungen. Hat man gegrenzt, ja, sonst hat man gegrenzt bei Hochzeiten und so, nicht? Jetzt wird für den Nationalsozialismus gegrenzt, Fahnen hängen raus. Und, Micha, sehen wir es in der Mitte, guckt uns Adolf Hitler an. Adolf Hitler auf einem Gemälde, das zum 20. April, also zu seinem damaligen Geburtstag 1933, von Eduard Trautwein, dem aus Schildach gebürtigen, damals in Wolfach wohnhaften Kunstmaler Eduard Trautwein, angefertigt und ich denke auch von der Stadt Schildach aufgekauft wurde. Und das hat man dann anlassweise, das hing jetzt nicht immer da, war ja viel zu wertvoll in Sturm und Regen und Schnee und Sonne, hat man anlassweise dann bei jeder Kundgebung hier rausgehängt. Also Adolf Hitler, und da sind wir in der nächsten Phase von unserer Rathausentwicklung, Adolf Hitler prangt an unserer Rathausfassade, um dann ein paar Jahre später, wir sind im Jahr 1943/44, dann noch eine weitere Entwicklung zu machen, nämlich so, wie wir unser Rathaus eigentlich heute kennen, nicht als Renaissancebau, wie am Anfang, nicht wie in der zweiten Phase mit dem Staffelgiebel als einzigem Schmuck. Wir haben jetzt die ganze Fassade von unten bis oben und von oben bis unten also bemalt. Freskomalerei, mordsaufwendig, man musste auf den nassen Gips dann die Bilder aufbringen. Und die Motive, die kennen wir auch der Reihe nach. Der Teufel ist da, der Urslinger ist da, und Thomas Kipp extra den Flößer nochmal gezeigt darüber. Ich bin schneller im Schwätzen als du im Schieben. Hast du das schon gemerkt? Du kommst kaum nach. Also ein Arbeiter links, eine Arbeiterin rechts und zwei Bürger, die sich also hier die Hand geben und eine Fahne hochhalten. Und jetzt machen wir mal das nächste Bild, gucken das ein bisschen von nahem an. Die Fahne ist, wobei dieses Bild ein bisschen unscharf ist, eine Hakenkreuzfahne. Ich habe die Farben natürlich jetzt nicht in der Schwarz-Weiß-Aufnahme erkannt, aber muss schon so sein, dass wir hier die Grundfarbe, das Dunkle, also Rot haben. Der Kreis ist weiß und im weißen Kreis haben wir ein schwarzes Hakenkreuz, also die alten deutschen Farben vom Kaiserreich. Schwarz-Weiß-Rot sind hier natürlich mit drin, aber das Ganze natürlich in den Nationalsozialismus überführt. Und zur oder unterhalb der Hakenkreuzfahne haben wir dann noch einen Spruch, den muss ich Ihnen vorlesen, da die Aufnahme doch unscharf ist. Ich zitiere: Die Schaffenden, ganz gleich ob Arbeiter des Kopfes oder der Faust, sind Edelvolk unseres Staates. Das ist das deutsche Volk. Punkt. Adolf Hitler, kannst du gerade nochmal zurückgehen, Micha? Dann können wir es nochmal am Bild vorne dran. Das ist schärfer. Und wenn du da das groß machst, wenn das geht, doch, ist im Prinzip schärfer. Jetzt fahr es mal ran. Jetzt können wir es nochmal mitlesen, glaube ich. Die Schaffenden, ja, ein bisschen weniger scharf, ganz gleich. Jetzt geht's, ob Arbeiter des Kopfes oder der Faust, ich kann es lesen, sind Edelvolk unseres Staates, das ist das deutsche Volk. Und hinten was verwischt ist, das soll Adolf Hitler heißen, auf den können wir jetzt weiter verzichten. Jedenfalls ist das ein Zitat und da darf ich meinen Freund und Kollegen Helmut Horn zitieren, er hat das nachgewiesen, dass es stammt aus einer Hitlerrede von 1922, die also der Künstler, der Eduard Trautwein, hier benutzt hat, um zu diesem Spruch zu kommen. Und damit ist ganz klar, und wir haben eben diese weitere Phase im Nationalsozialismus natürlich jetzt erreicht. Die Fassade ist im Sinne des Nationalsozialismus, im Sinne des Nazi-Regimes umgestaltet worden. Eduard Trautwein, bekannte Größe, bis heute bei uns. Kronenwirtssohn, 1893 in Schildach geboren. Großvater war noch Flößer. Der Vater hat die Krone, heute Jugendtreffpunkt, eben in der Schramberger Straße gebaut gehabt. Hat 1919 oder 20 bankrott erklärt. Die Familie ist nach Wolfach verzogen und dort hat Eduard Trautwein dann eben als Kunstmaler seinen Lebensunterhalt bestritten. Aber mit Schildach, mit seiner Heimat oder Vaterstadt, war er immer und eigentlich bis zu seinem Tod verbunden. Und dass das Ganze jetzt von Eduard Trautwein im NS-Sinn, im Sinne des Nationalsozialismus gemacht wurde, hat mir ein Zeitungsartikel, damals gab es bei uns nur noch 1942, Mitte September, das Schwarzwälder Tagblatt, hat mir ein Zeitungsartikel bestätigt, wo, ich konnte das jetzt nicht aufs Foto bannen, weil das über mehrere Spalten verteilt ist, da hieß es zu diesem Bild, zu dieser Bemalung, wir haben das richtige Bild, sehen wir symbolische Bilder des Arbeits- und Gestaltungswillens unseres nationalsozialistischen Volkes, ergänzt durch ein Führerwort. Ein Baustein im Kriege, im Glauben an die deutsche Zukunft. Es ist gezeichnet mit T, ich vermute, dass Eduard Trautwein selber die Sätze geschrieben hat, nämlich die Malerei, die also zeigt, wie wir gehört haben, den Gestaltungswillen, so der Ausdruck des Nationalsozialismus, und die Malerei bringt also den Nationalsozialismus und was er will, was er politisch will, zum Ausdruck. Und im zweiten Satz noch eine besondere Funktion. Wir sind 1942 im Krieg, ist ein Baustein im Krieg, ein Baustein, der den Glauben an die deutsche Zukunft, das kann ja nur der Sieg im Krieg gewesen sein, die den Glauben an die deutsche Zukunft hier ermöglichen. Das heißt, mit diesem Selbstzeugnis, mit diesem NS-Selbstzeugnis ist ganz klar, dass die Malerei so gemeint war, dass sie dem Nationalsozialismus, seinen Werten und seinen Zielen gedient hat. Das sagt also da damals zur Einweihung am 15.09.1942 erschienene Artikel in der damaligen nationalsozialistischen Zeitung. Gehen wir einen Schritt weiter und sind dann nach dem Krieg 1957 auf den ersten Blick eigentlich fast unverändert, circa 1957 habe ich gesagt, aber das Ganze ist doch reduziert, gut so. Die Fahne ist jetzt nicht mehr das schwarz-weiß-rote mit Hakenkreuz, sondern es ist eine weiß-rote Farbe ohne Hakenkreuz. Und wo der Hitlerspruch war, da konnte man nichts mehr lesen, aber sehen, dass da noch was war. Den hat man übermalt 1945, jetzt sind wir 57, da war die Farbe, die man damals benutzt hat, halt abgeblättert und die Buchstaben. Und ich stand damals selber davor, habe hinten in Erinnerung, dass ich da noch Adolf Hitler gelesen habe als Bub mit 13, 14, hat einem das natürlich interessiert, was da zum Vorschein gekommen ist. Das war dann, ich muss es wieder zur Stadtverwaltung gehen, Herr Rothenburger war da noch nicht zuständig, hat aber der Fritze Marti dann natürlich schleunigst eine Renovierung veranlasst und die hat Eduard Trautwein höchstpersönlich dann also durchgeführt. Und auch da kann ich mich erinnern, war ein Gerüst und da war ein alter Mann oben im weißen Malerkittel und hat da oben gemalt. Das war Eduard Trautwein 1959 und er hat, nächstes Bild, dem Ganzen jetzt natürlich wiederum einen neuen Glanz verpasst und auch einen neuen Spruch. Also die Fahne weiß-rot, die Farben der Stadt Schildach und darunter dann der Spruch: Jeder Stand hat seine Ehre, übt er treulich seine Pflicht, Sie können es mitlesen, was auch irgendeiner wäre, zu verachten ist er nicht. Und so sieht es auf dem Marktplatz am Rathaus bis zum heutigen Tag hier aus. Wir sind der Sache nach, wo der Spruch herkommt, dass es da Anfang oder die erste Strophe eines längeren Gedichtes aus dem Jahr 1846. Da hat sich als Dichter ein Mann aus Thüringen, ein Schriftsteller namens Linderer, Robert Linderer, herausgestellt. Und wenn man das Gedicht insgesamt liest, da lobt er die Handwerke und die Handwerker, alle der Reihe nach, Schuster, Maler, Gipser, Schmied, Schlosser, jeder kommt dran mit dem, was er leistet. Und er hat damals, 1846, eben dieses Handwerkerlob geschrieben mit der Schluss, mit dem Schlussvers Ehre sei dem Handwerkstand. Das hat Eduard Rothwein irgendwo aufgegabelt. Diese Anerkennung der Handwerker, die übrigens 1846 natürlich in der Industrialisierung ihrerseits unter Druck waren. Und das fand er gut und richtig, das damals 1959 dann unserem Rathaus zu verpassen. Wir haben dann in der Arbeitsgruppe da durchaus diskutiert. Einige haben gesagt, ja, das ist direkte Nachfolge vom Hitler-Zitat, vom Hitler-Spruch. Nee, also von der Herkunft her und vom Sinn Handwerkerlob, dass man das Handwerk ja in Schutz nimmt, das ist, glaube ich, doch eine andere Sache. Gleichwohl wirkt es natürlich jetzt auf uns. Wir sind ja jetzt wieder von 1959, 60 Jahre weiter oder so. Es wirkt natürlich wie aus einer anderen Zeit oder relativ altertümlich, aber sicher hat es mit NS, so nach der Formel, einmal Nazi, immer Nazi, wenn einer Nazi-Sprüche aufmalt, kann er nur noch weiter Nazi-Sprüche aufmalen, so kann man das sicher nicht sagen. Gut, und seitdem, das war jetzt Jahr 59, weiter, nächstes Bild, also sieht das Rathaus so aus, wie es aussieht, wenn wir über den Marktplatz gehen. 1986 war noch eine Renovierung, da hat der Peter Rottenburger mich dann auch noch ein bisschen eingeschaltet. Ich habe ja kleine Verbesserungen in Bezug auf die Historie angebracht. Statt Geroldsegger habe ich dann Ticker geschrieben, statt Geroldsegger ein tickisches Wappen untergebracht. Ein Wappen war frei, da hat man dann das baden-württembergische Wappen eingefügt. Schrift interessiert uns jetzt vielleicht aber nicht ganz so, als dass wir jetzt natürlich sozusagen diese aktuelle und letzte, wenn ich richtig gezählt habe, vierte Phase vor uns haben. Nach wie vor, ganz klar, die Stadtgeschichte mit den Bränden, da sind sie eben aufgezählt, 1510, 1533, 1590, mit dem Bild vom Teufel, dann der Herzog von Urslingen, nicht? Er als Burgherr und Wappengeber, wie es so schön heißt, die Flößerei, so ein bisschen ab mit falschen Jahreszahlen, aber das müssen wir nicht unbedingt sehen. 1365 ist Forschungsstand von 1941, 1895 das Ende stimmt auch nicht, aber das schenken wir uns heute. Wir möchten ja den Thomas Kipp heute nicht ärgern. Flößerei war alt und war wichtig und überhaupt bin ich der Letzte, der die Flößerei in Frage stellen tät, aber sind halt so ein bisschen kleine Fehler. Auch das mit dem Wappengeber, mit dem Urslinger, muss man historisch anders sehen. Das Wappen ist vermutlich von den Württembergern. Nachdem die Urslinger ausgestorben war, war es als Adelswappen frei von den Württembergern. Schildach verliehen worden, aber das nur am Rand darüber. Und jetzt marschieren wir wieder ein bisschen höher. Micha, dann die Symbole der Schildacher Industrie, also die Metallfabrikation. Gemeint ist es leider nicht die Firma Butzi, sondern Firma Hans Grohe, der Mann mit Zahnrad und Hammer. Rechts, dann haben wir eine Frau, nicht? Tuchfabriken, der Karlin Urenkel Peter Brandt ist da, ist natürlich diese bedeutende Tuchfabrik Karlin gemeint mit diesem Stoff, mit diesem Tuchballen, besser gesagt. Parallel gab es natürlich noch, ich vergesse Korndörfer nicht, Korndörfer gehört mit dazu, also das ist die Frau, die den Tuchballen hier darreicht und ja, ich war mal bei einer Städteführung durch Stadtführerin dabei, hat da erzählt von einem Römer in Toga, nicht? Also Römer in Toga, nein, ist Symbol der Schildacher Tuchindustrie und es ist also kein Römer in Toga, das hat mal ein Schwarzwaldführer, Schriftsteller verbrochen und unsere Stadtführer haben das dann halt übernommen, Römer. Ja, nein, sie nicht, sie gar nicht, ja. Okay, darüber gehen wir natürlich zu den beiden, die sich die Hand da reichen, nach wie vor im Lederschutz, den können wir noch ein bisschen genauer bestimmen. Da ist 1942 übrigens auf Intervention der Schildacher Gerberschaft hier mit dem Lederschürz, also als Gerber, dann vom Eduard Trautwein gemalt worden. Und der andere ist eben so ein Intellektueller, ein Kopfarbeiter, Mann von der Verwaltung oder vom Büro. Und darüber halt, wie gesagt, die Stadtfahne in Rot und Weiß, Schildacher Farben, als Symbol hat mir mal der bekannte Schildacher Rathausangestellte Ernst Trautwein erklärt, das ist das Symbol der Schildacher Eintracht, das da oben jetzt also weht als Fahne in den Schildacher Farben Rot und Weiß. Das heißt mit anderen Worten, wir sind jetzt in dieser vierten Phase in einer Situation, wo die Motive von 1942 zwar noch da sind, aber durch Retuschen umfunktioniert oder umgedeutet worden sind. Wir haben viel Heimatgeschichte da, wir haben kommunalpolitische Werte haben wir da. Natürlich ist im Gemeinderat am schönsten, wenn sich alle einig sind. Oder vielleicht doch nicht so, vielleicht gehört die Diskussion und der Streit auch zur Politik, ich weiß es nicht. Da könnt ihr nachher noch was dazu sagen. Und dann diese Ehrenerklärung ans Handwerk von 1846. Ich dachte, es ist eigentlich ganz modern, wenn wir da lesen, zu verachten ist er nicht. Es ist eigentlich ein Antidiskriminierungsgebot, wenn man das jetzt auch modernisieren möchte, nicht? Wir dürfen keinen wegen seines Standes oder und so weiter und so fort verachten, ihn diskriminieren. Micha, ein Antidiskriminierungsverbot haben wir am Rathaus stehen. Also ich glaube, jetzt reicht's von meiner Seite dir gegenüber, sonst kannst du nicht schlafen. Gut, und entsprechend, das können wir jetzt weitermachen, hat sich nun auch stadtpolitisch, nicht? Man hat das jetzt ja alles reduziert und geglättet, hat sich stadtpolitisch das sich auch bis dato eigentlich verhalten, dass man sich dazu jetzt eher bedeckt gehalten hat. Auf der Homepage der Stadt Schildach, da gibt es eine schöne Passage, Streifzug durch Städtle, da heißt es dazu, die Fassadenmalerei entstand 1942 und das aktuelle Informationsschild am Rathaus 2018. Ich begrenze mich jetzt nur auf die letzten Zeilen. Da heißt es eben, entstand ab 1942 und die Anspielung auf die NS-Zeit lautet, die Arbeit im Auftrag der damaligen nationalsozialistischen Machthaber erinnert an Schildachs Geschichte, der Stadt, der Flößer und der Gerber. Und ich habe mich bei einem, zwei von unseren Stadtführern mal erkundigt, wie steht's eigentlich mit der Malerei am Rathaus? Ist die Thema bei den Stadtführungen eigentlich nicht? Da dafür haben wir gar keine Zeit. Und wenn, dann nur bei ganz, ganz speziellen Führungen. Die Ausnahmen bestätigen die Regel, vor allem was natürlich die Frau Baumgartner angeht. Aber ansonsten scheint NS-Malerei am Schildacher Rathaus nicht groß Thema zu sein. Können Sie das bestätigen? Ich habe Sie zwar nicht verstanden, aber vermutlich haben Sie recht. Ja. Eben nicht. Es wird sozusagen als stadtgeschichtliches Bilderbuch erklärt. Und das ist sozusagen auch der Stand eben der Stadtpolitik in meinen Augen. Und insofern könnten wir eigentlich jetzt aufhören. Könnten wir ja jetzt aufhören, ne? Unsere Diskussion übergehen und sagen, ja, ist gut, ist okay, das, so weit sind wir, vier Phasen, ist ja alles okay. Aber es gibt doch immer wieder Leute, die damit halt nicht so ganz zufrieden sind. Es gibt immer wieder Kritik und ich lese also, die Schilder haben da ein öffentliches Gebäude par excellence. Ich darf ja heute auch ein bisschen schimpfen. Der Willi hat ja auch sozusagen seine Gemeindeverwaltung nicht geschont. Gell? Also es ist doch das öffentliche Gebäude par excellence. Und man liest also doch im Reiseführer, oder gab man schon Leserbriefe, es gibt Zeitungsbeiträge, es gibt Zeitschriftenbeiträge. Heute Eduard Rautwein, Schwarzwälder Bode, was lese ich da über uns hier? Das ist eben doch ganz im Sinne der Blut- und Bodenideologie der NSDAP gehalten. Über unsere Rathausmalerei. Heutige Zeitung. Und die von gestern oder vorgestern im Schwabo war der gleiche Text. Andere Überschriften, im Geiste des Nationalsozialismus entstanden. Oder NS-Erbe in Schildach-Schlagzeile. Oder Kraftgestalten am Schildacher Rathaus. Kraftgestalten am Schildacher Rathaus. Oder Heimatgeschichte, das hat der Fritsche mal getitelt, Johannes Fritsche, Schwabo. Heimatgeschichte als Fundament des siegreichen Nationalsozialismus. Das heißt, es ist vielleicht doch nicht so die große Harmonie und Einigkeit, nicht nur eben stadtgeschichtliches Bilderbuch und Heimatgeschichte und sowas wie ja, eine unverdächtige politische Botschaft. Und jetzt würde ich gern mit Ihnen das noch tun, was ich gelernt habe. Ich war ja Geschichtslehrer, Herr Sandfuchs kann es mitfühlen. Ich würde eben eine kleine historische Überprüfung mit Ihnen jetzt noch machen, anhand vom Bildmaterial. Nämlich, dass wir uns den Stil nochmal angucken, darauf hin, stimmt es eben in NS-Erbe in Schildach? Stimmt es zum Zweiten von den Motiven her in NS-Erbe in Schildach? Und ja, haben wir hier eigentlich nationalsozialistische Ideologie noch auf unserer Rathausfassade, wie der Fritsche geschrieben hat, als Fundament des siegreichen Nationalsozialismus, wie wenn man das noch sehen oder mit Händen greifen könnte. Es kommt jetzt eine Reihe von Bildern, da habe ich meinen Freund Dietrich Ralfs, wohnt am Marktplatz, sein Foto hingeschickt, das hat er dann mit Bravour erledigt, wollte ich nur erwähnen, dass die nächsten Fotos von ihm stammen. Nächstes Foto, schauen wir uns mal den Stil an und schauen uns mal an, die Hände, die Arme, die Füße, Hände, Arme, Füße, die Gliedmaßen, nächstes Bild. Hände, Arme, Füße, Gliedmaßen. Nächstes Bild. Ja. Wer wird es 80, du oder ich? Hände, Füße, Gliedmaßen, Micha. Nicht? Da haben wir es ja eigentlich. Und wenn wir eben auch die Mimik noch angucken, was das alles ausstrahlt, es ist natürlich Kraft, nicht? Es ist Stärke, es ist Energie, es ist körperliche Überlegenheit, die hier zum Ausdruck kommen. Gucken wir mal die Pratzen an, die der Fritz Fetter, den gab es wirklich, er hat einen Originalflößer namens Fritz Koch als Modell genommen, der Eduard Trautwein, wie er ihn darstellt mit seinen. Das muss ich ja weiter nicht sagen. Das heißt, es ist ganz klar, es sind Kraftgestalten, die hier vor uns sind. Und die Mimik, der Gesichtsausdruck, der bestätigt das aus, wenn wir ihn sehen, den Fritz Fetter, wie wild entschlossen der da ist, nicht? Wie Risikobereitschaft er ist, wie er das da und was da eben mit Mut und Furchtlosigkeit und alles aus ihnen spricht. Ja, das sind die Dinge, die wir wann gebraucht haben? Im Jahr 1942 haben wir das gebraucht. Nicht? Genau in der Zeit, wo er gemalt hat, hat er gemalt, was damals vonnöten war. These von mir, es entspricht die Zeit, das Wollen des Malers dem, wie er, das ist ja erstmal der Stil, wie er das eben gemacht hat. Nächstes Bild und gucken uns dann, zweiter Punkt von unserer kleinen Untersuchung, die Motive an. Ja, erstes Motiv, links der Teufel. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Der Teufel höchstpersönlich, der hier 1533 umgegangen sein soll, war, sage eine Legende, um es mal ganz gelinde zu sagen, gucken wir es genauer historisch an, war es natürlich eine Hexenjagd, die damals 1533 in Schildach stattgefunden hat. Eine Hexenjagd, die auch tatsächlich einem armen Weib, wie es in den Quellen heißt, das Leben gekostet hat. Das hat man an die Rathauswand gemalt. Das mittlere Bild haben wir vor uns, den Urslinger nochmal. Ja, wer war der Urslinger? Der ist bekannt und berüchtigt als Raubritter, als Draufgänger, als, sage ich mal ein bisschen positiver, als Söldnerführer und erprobter Kriegsmann. Und er ist nicht dargestellt, es gibt auch Bilder von ihm in Zivil. Er ist in Rüstung dargestellt, in sogenannter schimmernder Wehr. Und die schimmernde Wehr, wer sich ein bisschen auskennt, im Dritten Reich historisch, war sozusagen der schöne Übername für die Wehrmacht. Die Wehrmacht war Deutschlands schimmernde Wehr und die schimmernde Wehr haben wir hier vor uns und er wird also als solcher hier gezeigt und rechts unsere Flößer, wie kühn sie das Wehr überwinden. Es ist eine Leistung, aber er, der Eduard Trautwein, hat es natürlich nochmal herausgestellt. Mit aller Prägnanz, die er hat, um, sagen wir mal, ja, Bewährung, Kühnheit, eben hier Energie, Kraft, die man aufwenden muss. Thomas kann das ja bestätigen, es geht nicht anders. Aber genau den Moment hat er hier eben genommen. Mit anderen Worten, er hat natürlich, ja, er hätte eigentlich 2000 Jahre Schildacher Geschichte gehabt. Was hat Eduard Trautwein an Motiven hier genommen? Nicht die Heimatgeschichte an sich, sondern er hat ganz bestimmte Dinge rausgezogen. Und die haben alle sozusagen den gleichen Tenor. Kühnheit, man muss sich bewähren, alles ist Kampf, man muss wehrhaft sein, man muss Held sein, es geht heroisch zu. Oder machen wir mal die Gegenprobe. Warum hat er eigentlich links unten nicht den Wiederaufbau durch Heinrich Schickard 1590 angemalt? Warum hat er in der Mitte statt dem Recken Reinhold von Urslingen nicht den Graf Ludwig I. von Württemberg genommen, der vom Urslinger ein total zerrüttetes, kaputtes Schildach übernommen hat, dem er erstmal durch Privilegien und Anfänge der kommunalen Selbstverwaltung in Schildach auf die Beine geholfen hat? Und warum für die Flößerei eigentlich nicht der Holzhandel? Holzhandel einfach, das war das, was ja die Flößerei ausmachte, dass wir unsere Schiffer hatten, die nach Straßburg dort gegangen sind mit ihrer Ware, die eben den Rhein runtergegangen sind und eben mit Handel, Holzhandel eben uns hier ernährt haben. Ja, warum das nicht? Ja, das ging 1942 nicht. Das wären ja zivile Motive gewesen. 1942 kann man nichts mit dem Schickard anfangen, kann man auch nichts mit dem Graf Ludwig von Württemberg anfangen oder einem braven Schiffer. Wir brauchen, was wir im Kriegsjahr 1932 nötig haben, nämlich Vorbilder. Wir brauchen Taten, wir brauchen geistigen Rückhalt. Wie hat der Eduard Trautwein das in der Zeitung geschrieben? Bausteine im Kriege, im Glauben an die deutsche Zukunft. Das war seine Absicht bei der Malerei. Er will uns etwas liefern, sozusagen als geistig-moralisches Rüstzeug in dieser Zeit. Und da können wir jetzt weitermachen. Nächste Bilder. Wir haben den Industriearbeiter. Über Hände, Arme, Füße brauche ich nichts mehr zu sagen. Und die Arbeiterin, er präsentiert stolz, was er kann. Hans Grohe war natürlich in der Kriegstechnik drin, voll und ganz. Karlin hat Uniformstoffe gemacht, natürlich nicht. Sie präsentiert, was sie produziert. Das heißt, wenn diese kleine Untersuchung, die ich angekündigt habe, dann mit dem zweiten Punkt abgeschlossen werden kann, zum Stil Kraftgestalten, Kraftenergie, passt eben auch dieses Heroische, das Wehrhafte, was in diesen Motiven zum Ausdruck kommt. Und jetzt natürlich der Gipfel von dem Ganzen. Ja, die beiden oben, jetzt seit 1959 wieder mit der Stadtfahne, aber zuvor von Hitler persönlich ja benannt durch den Spruch Arbeiter des Kopfes und der Faust. Ja, was sind es? Arbeiter des Kopfes und der Faust. Nächstes Bild. Die Hammer im ganzen Nationalsozialismus schwirren die rum. Arbeiter. Wie heißen sie da auf dem Wahlplakat von 1932? Der Stirn und der Faust. Ja, also Hammer, dieses Paar hier als ja, Wahlplakat der NSDAP, und es ist offenbar eines der wichtigsten Bestandteile von dem, was die NSDAP eben wollte in ihrem Programm, gleich in ihrer Programmatik. Man hat damals die sogenannte Volksgemeinschaft propagiert, die Volksgemeinschaft, wo eben alle um des großen Ganzen im Gemeinsamen, im Volksganzen aufgehen, zusammenstehen und ihre Gegensätze, wie hier, ne, das ist ja ein Unternehmer, der da steht, man kann es immer genau sehen, er hat einen Schmiss, nicht, war Verbindungsstudent, hat mal scharf gefochten, hat einen Schmiss, ist ein Unternehmer, der andere ein Proletarier, ein Arbeiter. Wir haben hier ein ganz exquisites, altes Motiv der nationalsozialistischen Partei- und Politikpropaganda. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, gehen zu unserem Freund Dieter Kohlmann nach Schramberg und gehen ins Schramberger Rathaus, das heißt sind mal dort gewesen. Ich war ja in Schramberg in der Oberschule, habe es noch gesehen, inzwischen hat man es zugemacht, das ist nicht mehr zu sehen, das ist überstrichen. In Schramberg, da haben wir sie nochmal, den Handarbeiter, ja, mit dem Hammer, dann den im weißen Mantel, also den Kopfarbeiter, nicht Architekt oder technischer Zeichner, was immer der ist, der Bauer mit der Sense, nicht, sie führen den Zug der Schaffenden an. Die Schaffenden waren ja auch im Hitlerspruch auf dem Rathaus, die sich jetzt, sehr schönes Bild, von Maler, der gar nicht bekannt wurde, hat einen holländischen Namen, ich habe mir den jetzt nicht notiert, macht nichts, die sich eben verbinden, vereinen zur Gemeinschaft. Und das Schlagwort steht auch rechts daneben. Die Nation lebt nur durch die Arbeit aller. Und damit haben wir es wieder, diesen sogenannten Einheitsgedanken. Jeder muss sich einordnen. Es gibt das Große und das Ganze. Und es gibt nicht mein kleines egoistisches Individuum. Wenn ich das kleine egoistische Individuen oder die kleinen egoistischen Individuen loslasse, gibt es eigentlich nur Gegensätze. Gibt es Gruppen, gibt es Vereine, gibt es Parteien, gibt es Streit, Krieg, Diskussion und all das können wir nicht brauchen. Was hat Schiller im Wilhelm Tell rufen lassen? Seid einig, einig, einig. Das ist dieser Einheitsgedanke. Und der Einheitsgedanke, der hat eine ganz bestimmte politische Aussage, nämlich, wenn sich alle ihres Egoismus entledigen, sich alle einordnen, alle zusammentun, brauchen wir ja diese Parteien nicht mehr, die Gruppen mehr, brauchen wir auch nicht Freiheiten oder Grundrechte für jeden Einzelnen. Wir machen den Staat stark, einer führt und alle folgen in großer Einheit und Eintracht. Die Gesellschaft formiert sich hinter dem großen Ziel, das von oben gegeben wird. Dass da dann so etwas wie persönliche Freiheit aufgehoben wird, das ja geradezu geleugnet wird. Parteien sind zerstörerisch, destruktiv, gefährlich. Das ist die Kehrseite der Sache. Wir brauchen dann eben auch keine Grundrechte mehr oder Freiheitsrechte. Und wenn wir da noch weitergehen, können wir natürlich auch noch sagen, ja, ja, gehören eigentlich alle in diese Volksgemeinschaft. Was machen wir mit denen, die da nicht mitmarschieren wollen, die sich nicht einreihen wollen, die politisch anders denken? Oder was machen wir mit denen, die anders sind als wir? Sexuelle Orientierung zum Beispiel. Ja? Oder sind gläubige Zeugen Jehovas? Oder was machen wir mit denen, die geisteskrank sind oder die sonstige körperliche Gebrechen haben? Die haben natürlich keinen Platz in dieser Volksgemeinschaft. Die fallen ihr ja nur zu Last. Und wer noch einer anderen Rasse angehört, damals hat man gesagt Zigeuner, jetzt sagen wir, sind die Roma, jüdisch ist, der hat da sowieso keinen Platz. Also die Idee der Volksgemeinschaft, die steht jetzt nicht nur hier oder stand da im Schamberger Rathaus mal zur Besichtigung. Das ist ein NS-Motiv, auf das wir jetzt vorhin eigentlich auch gestoßen sind. Gehen wir zum nächsten und letzten Bild. Ich fasse mal zusammen. Ich glaube, wir haben in unserer Rathausfassade doch gefunden, zwar retuschiert und ergänzt und gar nicht mehr so meint oder umgedeutet, aber doch immer noch sichtbar. Sichtbar, ja, die Darstellung von 1942. Zwar Felshagenkreuz fehlt ja auch der Hitlerspruch, aber die Gesamtkonzeption ist nach wie vor klar. Und klar ist natürlich auch, warum Eduard Trautwein das damals so gemacht hat. Baustein in der Zukunft, und zwar aus voller Überzeugung, wenn wir uns vorstellen, wo Deutschland stand 1941, 42. Ja, wir waren ja auf dem Marsch zur Weltherrschaft. Wir hatten die Sowjetunion überfallen, Moskau bedroht. Wir haben sogar den USA den Krieg erklärt gehabt. Nicht? Japan als fernen Verbündeten, die drüben im fernen Osten aufgeräumt haben. Man war also in einer Situation, als überzeugter Nazi würde ich das vor allem sagen, wo ich, ja, mitmarschiert bin, wo ich stolz war, wo ich mit dabei war, wo ich erleben konnte, wie mein Deutschland eben zur Macht und zur Großmacht schreitet in diesem Kriegsjahr 1942. Aus dem Geist, glaube ich, muss man eben den Eduard Trautwein mit dieser Malerei eben auch verstehen, auch oder gerade verstehen. Darüber lässt sich natürlich noch trefflich diskutieren, aber Behauptung meinerseits, im Grunde sehen wir das alles noch. Sehen wir im Jahre des Heils 2023 das alles noch vor uns, und wir als Schilderer stehen davor und sagen, ja, mein Vater hat mir gesagt, das hat der Vornfeld und der Großbürgermeister Groß haben das miteinander gemacht, wir haben da nichts dafür kennen. Ganz klar, ich stand auch davor, habe den Oslinger bewundert, Helmut Horn hat ihn, glaube ich, auch bewundert, hat er schon gesagt, wir haben uns damit abgefunden, das ist ganz klar, das gehört zum Rathaus dazu, wir könnten das nicht mehr missen als Schildacher, vielleicht hat auch die Narrenzunft für die Maske vom Teufel, von der Magd sich da inspirieren lassen. Und insofern, denke ich, haben wir damit eigentlich keine Probleme. Keine Probleme, weil wir es eben auch umgedeutet, retuschiert und eben auch anders gelernt haben zu verstehen. Und da ist dann eben auch reingeplatzt bei uns im historischen Verein, Micha hat es schon gesagt, dass wir eben mit der Informationspolitik der Stadt diesbezüglich nicht so ganz einverstanden waren und dass dann drei junge Schildacher Studenten, 2021 war es, der Stadt überlassen und an uns auch geschickt haben, Gedanken zur Fassade des Rathauses und genau das unter die Lupe genommen, was ich vorhin zitiert habe, dass sie sagen, wir haben an einem Gebäude, das als Mittelpunkt unserer Stadt zelebriert wird, ein richtiges, ein genuines, ein echtes nationalsozialistisches Erbe. So viel wollte ich euch bis dahin sagen, um dann zu unserem Verein, darum geht es ja zu kommen, dass wir uns dann bemüht haben, da nun eine Diskussion zustande zu bringen, erstmal intern, dass wir gesagt haben, ja, wie gehen wir damit um? Es gibt andere Beispiele mit diesem NS-Erbe. Schramberg habe ich schon gesagt, den Zug, den haben sie übertüncht. Aber wenn man mal in den ersten und zweiten Stock vom Schramberger Rathaus geht, da sind noch 3, 4 NS-Gemälde, eben Blut und Boden, Gemälde. Eines, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, im Bild, ein Ting, nicht? Also so eine altgermanische Versammlung, wo sie hinströmen. Da sind auch die Hakenkreuzfahnen, sind retuschiert, aber es ist effektiv eben das NS-Motiv dort genauso. Und in der Stadt Waldkirchen, Elstal, haben sie auch natürlich herbe Mühen mit NS-Malerei von kämpfenden Soldaten und Müttern, die eben das Frauenbild des Nationalsozialismus dort eben verströmen. Was machen damit? In Schramberg war die Diskussion über die Jahre, Carsten Kohlmann war so freundlich, hat mir die Diskussion also zugänglich gemacht, die Argumente, wie sie also dort kamen, ja, überpinseln, wegschlagen oder eben doch erhalten. In Waldkirch war die Diskussion, Nationalsozialismus hieß es dort, hat die Kunst missbraucht. Mit der heutigen Demokratie hat diese Kunst nichts mehr zu tun. Es ist immer noch diese Propagandawirkung in diesen Bildern, die Verherrlichung von Gräueltaten. Es kann auch nicht Mahnmal sein, weil, denkt mal an die Opfer, dort die Argumentation, dann eben könnten die das, wenn man das erhält, als Beleidigung auffassen. Überhaupt eben sind wir nicht dazu da, noch für die NS-Zeit sozusagen die Ideen und Ziele zu propagieren in unseren zentralen demokratischen Bauwerken, nämlich den Rathäusern. Nicht? Das war die Diskussion dort, wie auch in Schramberg. In Schramberg hat 1985, er hat geschrieben, 13 Jahre, ein Bub namens Carsten Kohlmann, einen Leserbrief geschrieben. Er hat für den Erhalt dieser Werke sich eingesetzt. Er schreibt vom Lerneffekt durch Vermittlung des NS-Gedankenguts, das zwinge zum Nachdenken. Ich zitiere den kleinen Carsten Kohlmann, Dieter, du hast nichts dagegen als Erziehungsberechtigter. Ich zitiere den kleinen Carsten Kohlmann, Geschichte wird zum Erlebnis. Man kann sich ein richtiges Bild vom Nationalsozialismus machen. Das also eine Pro-Stimme zum anderen natürlich. Es ist Zeitgeschichte, es ist Kulturgeschichte, es ist Kunstgeschichte. Des Weiteren steht das Ganze natürlich als Zeitzeugnis unter Denkmalschutz. Ich habe mich extra beim Dr. Jung in Freiburg nochmal erkundigt und wir haben das alles dann durchdiskutiert und haben gesagt, wir müssen das beschreiben, müssen für den Betrachter Wege aufzeigen, dass sie das erkennen, dass sie das sehen, was das im Kern ist, ohne dass man ihnen Vorschriften macht, aber das zumindest eben sagen, dass jeder einen Eindruck hat, wie er das begreifen soll Und deshalb haben wir dann, und es war unsere Aufgabe in der Arbeitsgruppe, dann für ein neues Schild dann uns stark gemacht, dass, und es war vorhin die Botschaft von unserem Micha, dass das demnächst dann auch kommt, dass wir tatsächlich zu dem stehen, was wir haben, und es nicht übertünchen oder ja, irgendwie verstehen, wie man es eigentlich nicht verstehen kann von den Anfängen her, aber dass wir auch einen Umgang damit finden, wie wir mit dem, was die drei jungen Schilderer geschrieben haben, mit diesem NS-Erbe umgehen können. So, das reicht jetzt mal. Ich denke, ich habe Sie jetzt mit meinem Kurzvortrag doch etwas überlenkt. Vielen Dank. Fragen, Anmerkungen, Einwände. Hier stehe ich noch, habe meine Unterlagen dabei. Also mit anderen Worten, was machen wir mit dem? Was machen wir damit? Und wie gesagt, ich bin in Schildach aufgewachsen, das hat dazu gehört. Wir haben vielleicht eine eher naive, kindliche Begegnung mit dem Rathaus. Viele sehen das eigentlich gar nicht mehr, beachten es gar nicht mehr. Andere, die neu und fremd kommen, erschrecken eigentlich, wenn sie sich ein bisschen auskennen. Das muss man natürlich auch sozusagen in Rechnung stellen, dass zwar wir sozusagen damit umgehen oder umzugehen gelernt haben, aber andere vielleicht halt auch Anstoß nehmen. Und dem, glaube ich, sind wir aufgerufen, dem gerecht zu werden, dass wir sagen, jawohl, das ist das, was man damals gemacht hat, das können wir nicht verteidigen, aber wir können es erklären und versuchen, das einzuordnen, dass das eben von dort auf uns überkommen ist. Und das wäre sozusagen der Textentwurf, wo eben diese NS-Passagen doch die Hälfte des Textes also einnehmen, glaube ich, in einer, ja, doch sehr neutralen, also nicht kämpferischen, in einer neutralen Diktion, auf die wir uns dann da auch geeinigt haben. So. Einer mehr.
Ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit, noch darauf hinzuweisen, dass auf unserer Homepage 4 Artikel auch nochmal sind über die Rathausfassade. Einmal zum einen, wie sich die Planungen von 37 bis 42 abgespielt haben, nämlich das Denkmalamt wollte eigentlich damals den Staffelgiebel wieder entfernen. Das zweite ist wirklich das Hitler-Zitat, wo uns die Jungen darauf hingewiesen haben, dass wir diesen Aspekt noch viel mehr mit einfließen lassen, denn der ist eindeutig antisemitisch und im Zusammenhang wirklich zu erkennen, muss man das einfach mal schauen. Dann auch meine Darstellung, ja, wie ich das empfunden habe und wie für mich der Ritter für mich immer wieder was Besonderes war. Und ich hatte meinen Ritter. Ich wollte dann wirklich auch einen Ritter haben. Und die Volksgemeinschaft nochmal etwas über Hindenburg. Das heißt, wer ein bisschen da noch interessiert ist am Zusammenhang dieser Rathausfassade noch hier. Aber ich habe ja darauf hingewiesen auch, dass es viele verschiedene Aspekte zur Rathausfassade gibt. Und vielleicht will auch jemand sonst noch einen Artikel zur Rathausfassade mal noch schreiben.
Lieber Hans, herzlichen Dank für deinen nicht ganz so kurzen Kurzvortrag, wie angedroht. Ich schätze, mancher wird nun einen neuen, klareren Blick auf die vertrauten Bilder am Rathaus werfen. Wir bedanken uns bei der Evangelischen Kirchengemeinde für das Kaltwetter-Ausweichquartier Kirche und die Bewirtung. Liebe Mitglieder und Freunde, wir danken Ihnen für Ihr Kommen, Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung. Ich hoffe, Sie haben noch etwas Zeit, auf ein gutes Vereinsjahr 2023-2024 anzustoßen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank.